ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Sebastian Schwarz. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hallo Berlin.
Hallo.
Oh, ich kaue noch Apfel, Entschuldigung.
Das ist doch wunderbar.
Ja, Apfelpower.
Apfelpower. Sehr gut.
Schauspieler, die pünktlich sind, das bin ich nicht gewöhnt.
Ist das wirklich so? Ich bin ja immer pünktlich eigentlich. Ich bin immer 5 Minuten vorher da, lieber.
Dann kaue ich jetzt schnell runter.
So.
Ich habe runtergekaut. Sie haben so gesagt, als Zeichen, dass es losgehen kann. Das MDR Sachsen Sonntagsbrunchgespräch mit Sebastian Schwarz, der in Berlin sitzt, ist aber auch egal. Denn wenn Sie uns in der ARD Audiothek hören, können Sie das ja auch machen, wo auch immer Sie gerne was Gutes hören.
Los geht's.
Gut. Dann geht's los.
Zu Gast heute Sebastian Schwarz, der Mann, den Sie als Uniformträger mit übler Wuschelfrisur und unentschiedenem Ohrring als nicht eben fleißigen Dorfpolizisten aus Hengasch kennen, wo er eher gezwungenermaßen Morde mit Aussicht aufklärt. Aber Sebastian Schwarz ist viel mehr als nur dieser Heino Fuß in der Kultserie, die Dienstag wieder startet. Ich freue mich, den Menschen und den profilierten Schauspieler Sebastian Schwarz kennenlernen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, unser Kennenlernen hat ein paar Hürden, das ist nicht so richtig schön. Wir sitzen uns nicht gegenüber, weil uns die Bahn nicht zusammenbringen wollte. Ja. Danke, dass wir trotzdem miteinander reden können.
Ich finde es wunderbar, ja. Ich meine, ich hätte Sie auch gerne gesehen.
Sie finden es wunderbar, dass Sie mich nicht sehen?
Nee, ich wollte gerade sagen, ich finde es wunderbar, dass wir uns wenigstens hören. Also ja. Ich bin der Zweckoptimist, ich finde, das muss man das Beste draus machen.
Sie sitzen da gut in Berlin im
Studio. Ich sitze wunderbar und die Zuschauer oder Zuhörenden können ja dann zu Zuschauern werden ab Dienstag, wenn es mit Mord mit Aussicht losgeht. Hoffentlich.
Genau.
Sollen Sie alle bitte, ja. Ja,
genau. Aber so ganz Mutterseelen allein ist wahrscheinlich nicht so Ihre gewohnte Situation, oder? Beim Dreh sind ja immer viele Leute um Sie rum, zu Hause haben Sie die Kinder.
Ja, das stimmt. Also man ist eigentlich, jetzt bin ich hier gerade hergelaufen zum ARD-Hauptstadtstück und ich fand das auch wieder ganz schön, mal alleine durch diese sonnige, schöne Frühlingsstadt Berlin zu laufen, hat auch Vorteile, mal bei sich zu sein, für sich zu sein. Das stimmt, das ist richtig.
Ja. Werden Sie da angequatscht?
Also es ist jetzt natürlich mehr geworden. Ne? Also ich kannte das schon ein bisschen, weil ich bin ja nach dem Studium dann gleich an die Schaubühne gegangen und dann auch ans Deutsche Theater habe ich auch gespielt. Also die Berliner kannten einen dann schon hin und wieder. Aber das ist natürlich jetzt mehr geworden durch Kommissarin Lukas und jetzt besonders durch Mord mit Aussicht. Also ich werde immer mal wieder angesprochen. Es ist ja immer dann bei dem Grad meiner Prominenz so, dass die Leute hingehen und sagen, wir kennen uns irgendwoher. Da kommen auch Leute, die sagen dann, Mensch, wir haben doch zusammen Fußball gespielt. Da habe ich gesagt, nee, also das kann nicht sein. In Mecklenburg-Vorpommern habe ich nie Fußball gespielt. oder Sie sagen dann eben Heino Fuß. Das ist tatsächlich jetzt des Öfteren passiert, das stimmt.
Das ist doch Heino Fuß. Guten Tag,
genau, Fuß. Heino Fuß. Genau, wobei die Haare ja jetzt nicht mehr so sind. Insofern gucken dann die Leute zweimal und denken, ja, ist er das? Ja, das Gesicht, die Nase könnte es sein.
Genau. Die Haare sind nicht mehr so.
Nee, ein Glück. Ich fand das ja eine schöne Idee damals. Und die Idee, und jetzt muss ich es einfach mal sagen, ist ja von mir gewesen, weil ich kannte einen, ein Junge aus meinem Dorf, Tobias hieß der, der hatte so eine Frisur. Und ich dachte immer, wenn ich Schauspieler werden sollte, was ich ja erst sehr spät wusste, aber wenn ich mal irgendwas machen sollte, wo ich irgendjemanden, das muss ich unbedingt sozusagen verwerten, diese Frisur, weil ich fand die so toll. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist das Richtige. Wir sind auf dem Dorf, ich komme auch vom Dorf, machen wir doch die Frisur. Und ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, wir haben uns dafür entschieden, dass der Heino frisurentechnisch ein paar Wandlungen durchmachen kann, auch die nächsten Staffeln.
Ach so, und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe in der Vorankündigung, sind die Haare jetzt kurz.
Die sind kurz und Heino hat ja auch eine Wandlung durchgemacht von der letzten zur jetzigen Staffel, weil er sollte ja eigentlich Reviervorsteher werden. Jetzt ist es nicht geworden, aber...
Die arme Socke,
aber er hat die kurze Zeit, die ihm blieb als Reviervorsteher, die halbe Stunde hat er dazu genutzt, sich mal die Haare abzuschneiden.
Und Ohrring, ist der noch? Das habe ich jetzt nicht erkennen.
Der ist noch drin. Der musste sein. Also das war auch eine Idee von mir. Ich fand, da muss einfach ein Ohrring ran. Und ich habe mir dafür ja extra ein Loch stechen lassen. Auch das ist bebildert aus meiner eigenen Vergangenheit. Auch das habe ich immer wieder beobachtet. In meiner Zeit, wo ich jünger war, gab es tatsächlich so Anfang der Nuller einen Haufen Ohrringe. Jungs mit Ohrringen. Und das habe ich dann einfach jetzt gedacht, das hat der Heino auch.
Jetzt macht man das ja, also ich kenne das von jungen Kollegen, die das aber dann doch nicht so unentschieden machen mit dem Ohrring. Also wenn Ohrring, dann schon richtig Ohrring. Und nicht hier irgend so ein Glitzer irgendetwas, was man da übersehen kann.
Das stimmt, Sie haben recht. Und da haben Sie es auch sehr gut erkannt. Es ist ein Gesundheitsstecker. Und zwar ist das der Gesundheitsstecker. Richtig, wenn du dir das Ding stechen lässt, hast du am Anfang diesen Gesundheitsstecker drin, damit das erstmal sich das Ohr dran gewöhnt, dass das Loch sozusagen bleibt, dass es sich nicht entzündet, kannst du nicht gleich einen richtigen Ohrring reinmachen. Und dann hatte ich tatsächlich, um mir das eben für die Rolle machen zu lassen, mir das Ding stechen lassen, dann haben die das alle gesehen, die Produzenten und auch die Redaktion beim WDR, und die meinten, na, ist ja herrlich, dieser Stecker ist ja wunderschön, lassen wir den doch. Und ich fand, das passt auch zum Heino, der war dann einfach zu faul, sich das neue Ding auszusuchen, das war jetzt drin, jetzt soll es auch so bleiben.
So, es glitzert ja auch so ein bisschen.
Genau.
Eben. Aber wenn ich es richtig höre, gibt es da so privat schon eine gewisse Distanz dazu, sie tragen jetzt nicht immer den Ohrstecker.
Nee, ich habe den mir dann tatsächlich gleich wieder rausgemacht, wobei ich zugeben muss, dass ich zwischendurch so einen kleinen goldenen Ring drin hatte, während des Drehs mir privat gekauft, weil ich den dann doch schöner fand, diesen runden, als diesen Gesundheitsstecker, damit das Loch wenigstens bleibt, aber es einigermaßen aussieht.
Und jetzt ist es aber, auch nach dem, Sie haben ja jetzt nicht hintereinander gedreht, sondern wird ja wahrscheinlich ein paar Monate Pause gewesen sein, da ist es nicht zugewachsen.
Es ist nicht zugewachsen. Wir haben aber tatsächlich letztes Jahr im März angefangen und waren im November erst fertig. Wir haben 13 Folgen am Stück gedreht. Doch wir hatten immer kurze Pausen dazwischen, auch mal länger, mal so 7 Wochen, war auch mal nix. Aber eigentlich haben wir das ganze Jahr über gedreht, ja.
Und wenn Sie das jetzt schon so sagen, stelle ich die Frage, die ich eigentlich zum Schluss stellen wollte, drehen Sie jetzt auch gerade wieder?
Nee, jetzt habe ich gerade tatsächlich Pause. Ich spiele gerade ein bisschen Theater, meine Stücke an der Schaubühne, ich bin ja da noch Gast, die laufen weiter. Und da habe ich gerade Professor Bernardi gespielt, zusammen mit Jörg Hartmann, das läuft immer noch. Und ich fange
erst. Das sind doch diese ewig ausverkauften Vorstellungen.
Ja, da wo man nie Karten kriegt. Ja, das liebe ich auch und das soll weitergehen und das geht auch weiter. Aber richtig anfangen zu arbeiten tue ich jetzt im April geht's los. Meine erste internationale Produktion. Ich drehe mit Agnieszka Holland den Film Kafka in Prag.
Oh.
Ja.
Zum 100.
Zum 100. von Kafka. Und das ist auch echt, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil das Casting mit dieser Regisseurin, ich meine, die Frau ist Oscar nominiert, die hat Serien gemacht wie House of Cards und so, und hat mich eingeladen. Und ich werde, gebe es ja zu, ich bin ja eher im komischen Fach hier in Deutschland zu Hause, sowohl im Theater als auch im Film. Das wusste sie gar nicht und hat mich tatsächlich für eine der Hauptrollen engagiert.
Wen spielen Sie da?
Ich spiele
Max Kafka, werden Sie nicht selber.
Nee,
Max Brod, den Freund.
Den Freund
den und ganz Verleger. Wichtigen Freund und Verleger. Genau. Der überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir noch so viel von Kafka haben.
Genau, und das ist eine richtig große, schöne Rolle und die hat mir Agnieszka dann anvertraut. Ich habe schon beim Casting gedacht, ich muss das gar nicht spielen, weil das Casting schon so toll war mit dieser Frau. Und jetzt darf ich da mit einem wirklich tollen Cast, Maria Schrader ist dabei, Peter Kurt, Katharina Stark, also das ist wirklich ein richtig, und die tschechischen Kollegen noch, also das ist wirklich ein großer Cast, ein toller Cast und mit dieser Frau als Regisseurin, da freue ich mich jetzt richtig drauf im April, ja.
Ja, freue ich mich auch schon drauf.
Genau.
Meine Frage zielt ja eher darauf, ob Sie dann schon wieder die nächsten Folgen für Mord mit Aussicht drehen.
Nee, da warten wir jetzt erstmal ab, wie die Leute das so finden. Da sind jetzt tatsächlich die Zuschauer gefragt, was ich ja demokratischerweise richtig finde. Ich bin ja Fan von Demokratie, deswegen kann ich sagen, das ist auch richtig, wenn es die Leute toll finden. Und das hoffen wir natürlich alle. Dann soll es auch weitergehen und dann stehe ich auch bereit. Jetzt warten wir mal die Ausstrahlung ab und gucken mal, ob das genug Leute auch mit uns feiern.
Aber wenn ich es richtig verstehe, hängt die Latte dann schon ziemlich hoch.
Naja, also wir hatten ja in der letzten Staffel tatsächlich immer so um die 6 Millionen Zuschauer, ja. Also mit der Mediathek reingerechnet, das ist schon wahnsinnig viel und wahnsinnig, es war die erfolgreichste Serie mit letztes Jahr. Und die Latte hängt hoch und die müssen wir jetzt auch reißen wieder, genau.
Als Sie eingestiegen sind, war das ja auch schon eine so erfolgreiche Serie. Erzeugt das Druck?
Ja, schon. Also das Ding ist, dass ich mir vorher, ich habe das ja früher geguckt, weil grundsätzlich, ich komme vom Land, ich komme aus Thüringen, mir hat das total getaugt, dass es eine Serie gab, die man nicht im urbanen Bereich gespielt hat. Also man nicht in Berlin oder Köln oder Hamburg, sondern tatsächlich auf dem Land. Das fand ich schon mal per se gut und dann habe ich mir das angeguckt. Ich war jetzt nicht der super Mega-Fan, aber ich habe das schon immer regelmäßig geguckt und fand das schön und kannte auch dann irgendwann die Kollegen. Mit Maike Droste habe ich ja dann Frau Temme sucht das Glück gedreht später, die Bärbel da gespielt hat und ich mochte das und dann hat man mir das angeboten und dann habe ich mir es auch gar nicht nochmal angeguckt, weil ich jetzt auch diesen Vergleich mit Bjarne Mädel gar nicht gesucht habe. Ich glaube, das mache ich eigentlich nie, wenn es irgendetwas gibt, was man nochmal macht, was schon da war, würde ich ja immer mein eigenes suchen da drin und mein eigenes Empfinden und mein eigenes Reinankern anstreben, anstatt da jetzt irgendwie in die Versuchung zu kommen, irgendwas nachzuspielen. Aber der Druck außen war schon enorm, ja. Und das haben wir ja auch gemerkt bei der Ausstrahlung. Die war ja schon jetzt nicht nur ein freundlicher Sommerwind, der uns da entgegenkam, sondern schon auch hin und wieder eisig.
Weil die Leute natürlich erstmal die alte Besetzung sehen wollten. Aber das ist genau. ja jetzt schon das Jahr zuvor gewesen.
Ja. Das stimmt. Und trotzdem war es für mich dann doch überraschend, wie was das für viele Leute bedeutet, diese Serie. Ne?
Also man kann es gibt ja immer, einen Fanclub.
Ja, wahnsinniger Fanclub. Da bin ich ja gewesen. Ich war der erste Schauspieler von überhaupt von allen Schauspielern, die jemals bei Mord mit Aussicht aufgetreten sind, auch bei den alten Staffeln, der zu einem Fantreffen gefahren ist vor 2 Jahren. Und bin dorthin gefahren und habe mich den Fragen der Fans gestellt und habe dort ganz viele Autogramme gegeben und wir haben uns miteinander gesprochen, kamen ins Gespräch, ganz toll war das. Und das empfand ich auch als richtige Dienstleistung, weil die haben uns dann auch supportet und haben gesagt, nee, das ist auch gut, dass wir das weitermachen, dass dieser Kosmos weiterlebt. Und das ist ja genau der Gedanke, neue Biografien, die wir jetzt mitbringen in einem bereits bekannten, bestehenden Kosmos, und trotzdem sind das unsere eigenen Geschichten. Und ich glaube, in der neuen Staffel haben wir es noch mal mehr geschafft, uns das auch zu eigen zu machen. Noch mehr, als wir das schon in der ersten vielleicht geschafft haben.
Sie klingen aber so, als würde der Druck Sie nicht belasten.
Ach naja, es gab so Situationen, die ich seltsam fand. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also es gab sowohl die Situation in der Begegnung mit Leuten. Ich war in Nürnberg und habe dort Kommissarin Lukas gedreht mit der Ulrike Griner und hatte einen Tag frei und saß da in so einer Fußgängerpassage und habe Kaffee getrunken. Da kam so ein Paar auf mich zu mit so einem Hund. Ich kann mich eigentlich nur an diesen Hund erinnern, der die ganze Zeit gebellt hat. Und die haben gesagt, ich hätte die Quoten gefälscht. Ganz klar. Ich hätte A, die Quoten gefälscht und B, hätte ich Bjarne Mädel den Job weggenommen. Nun braucht Bjarne Mädel niemanden den Job wegzunehmen, der hat ja genug Jobs und ja. Der hat ja auch selber entschieden aufzuhören. Gut, das habe ich jetzt alles gar nicht erklärt, sondern ich habe immer gesagt, ihr könnt umschalten, ihr müsst das ja nicht gucken. Also zwingt euch ja keiner. Aber die waren da wirklich vehement und ich fand das schon krass, dass man da hinkommt und tatsächlich auch eine Grenze überschreitet, indem man einfach so vehement dagegen trischt gegen mich jetzt sozusagen. Ja. Und die sind dann auch irgendwann gegangen. Und ich fand einige mediale Begleiterscheinung etwas seltsam. Ich fand es komisch, dass eine große deutsche Zeitung, die als Leitmedium ja gilt, da in ein Horn mit reingeblasen hat, was ich ein bisschen komisch fand, weil ich diese Kritik, die ja berechtigt ist, man kann das ja kritisieren, aber die war so persönlich und so verletzend auch für uns, dass ich dachte, komisch. Also wenn man sich als Zeitung auf die Fahnen schreibt, eigentlich eine Aussöhnung zu wollen, was ja in den Zeiten auch nicht blöd ist, ja. Und gleichzeitig aber dann, wenn man das Gefühl hat, zu können, drauftrischt und selber mit in so eine böse und blöde Vehemenz kommt, das fand ich ein bisschen daneben.
Da mussten Sie was einstecken.
Ja, das kenne ich ja schon vom Theater. Wir Theaterschauspieler, ich war ja lange genug Theaterschauspieler, die Theaterkritik ist ja auch immer sehr, sehr persönlich zum Teil und sehr viel härter als im Fernsehen und im Kino. Ja. Aber ich fand das nicht fair, weil in dieser Kritik, die ich da gelesen habe, das ist, glaube ich, eine der wenigen, die ich dann wirklich gelesen habe, dachte ich so, das ist ja wirklich, also noch, es stand auch drin, er hat es nicht mal richtig geguckt und das fand ich dann schon ein bisschen blöde.
Ja, weil sie gucken.
Ja, man muss ja gucken. Also wenn ich dachte immer, das ist der Job von Journalisten, dann auch das zu gucken, um darüber zu schreiben. Also wenn er hat geschrieben, er hat mal reingeschaut. Also das
Ach, er hat nicht gemeint, Sie haben es nicht geguckt, sondern er hat es gar nicht.
Er hat nur reingeschaut.
Er hat nur reingeschaut.
Nur mal reingeschaut, hat er geschrieben. Und das finde ich zu wenig, um dann so eine ganze Seite zu verreißen und uns so persönlich blöde zu kommen. Und ich nehme ja da wenig persönlich nach all den Jahren jetzt, gerade durch die Erfahrung im Theater. Aber das ist so eine Sache, die... habe ich mir mal gemerkt. Mal gucken.
Zumal doch, wenn man in Berlin Theater spielt, das ist ja, Berlin ist eine große Stadt, aber die Schaubühne hat Fans, das ist ein Theater, was immer besprochen wird. Da ist man dann auch wer, wenn man so lange wie Sie mehr als ein Jahrzehnt an der Schaubühne war, da muss man was einstecken, kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja, das stimmt und das ist aber auch richtig. Ich finde die Theaterkritik und überhaupt die journalistische Kritik extrem wichtig, weil das eine Begleiterscheinung ist, die für unseren Beruf immanent ist. Also die brauchen wir auch. Ich glaube, es braucht eine Begleitung. Und wie schnell ist man selber eingelullt von dem eigenen scheinbaren Erfolg und die Leute klatschen. Und man, es ist schon gut, wenn man auch von außen eine Beschreibung hat. Kritik ist immer was Gutes. Ich finde, das habe ich wirklich sehr früh gelernt, dass eine Kritik nie, wenn sie gut gemacht ist und wenn derjenige, der dich kritisiert, auch an dir interessiert ist, ist ja immer eine Form von besonders beschreibendem Interesse. Und deswegen finde ich die auch richtig. Aber sie muss natürlich bei allem, wie es immer so ist, fair bleiben.
Sebastian Schwarz ist zu Gast. Wir müssen immer ein Stückchen Biografie machen. Sie stammen aus Greiz. Sie haben immer gesagt, vom Dorf. Also Greiz.
Ja, Greiz. Halleluja. Ist kein Dorf,
das stimmt, ja. Das wollte ich jetzt gerade noch mal klarstellen. Ja. Aus dem schönen Vogtland. Ja. Nicht aus einem Künstlerhaushalt. Sie sind dann sofort an der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin genommen worden, waren dann mehr als ein Jahrzehnt einer der Stars der Schaubühne, sind da jetzt immer noch als Gast immer mal zu sehen, sind aber 2019, glaube ich, zum Film gewechselt und jetzt fest in der Kultserie Mord mit Aussicht und in vielen anderen Produktionen, aber Mord mit Aussicht ist der Anlass für diese Sendung heute hier. Das klingt für mich so nach einer sehr geradlinigen Karriere.
Ja, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört in Interviews, dass man das so beschreibt. Ich finde es ganz interessant, das zu hören, weil wenn
für Sie jetzt, fühlt es sich nicht so an?
Nee, gar nicht. Das ist natürlich trotzdem so ein Weg. Und was es für mich beschreibt, ist, dass ich viel Glück hatte. Und das stimmt. Ich finde diese Selbstbeweihräucherung von einigen Kollegen und die sich da als gottgegebene Gnade immer nach außen geben, dass sie so toll und begabt sind und so und dass sie ja so dieses Künstlergetue, das ist mir fremd, weil ich finde, ich kenne so viele Kollegen, die ganz toll sind und nicht diesen Weg gemacht haben. Also was mir bewusst ist, ist, dass ich viel, viel Glück hatte. Wahnsinnig viel Glück, die richtigen Leute auch getroffen habe vielleicht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Da bin ich wirklich demütig und dankbar, weil das sollte man auch sein, finde ich. Und das ist mir wichtig. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man in 10 Jahren Schaubühne, ich habe ja nicht am Anfang gleich die riesen Rollen gespielt. Ich habe ja mit Hamlet war das erste große Ding, mit Lars Eidinger als Hamlet, das war sein großer Durchbruch. Da habe ich, glaube ich, 5 Sätze gehabt oder so. Und das habe ich
aber
ja.
Aber Sie waren mit dabei. Und es steht, ich war in mit der dabei. Bio.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch stolz drauf. Das will ich gar nicht sagen. Aber es war ja nicht so, dass ich von vornherein, wie Sie das beschreiben, als so ein Schaubühnenstar war, sondern das hat sich dann tatsächlich entwickelt. Und Star weiß ich gar nicht. Aber die Leute mochten das, was wir gemacht haben. Ich habe dann mit Marius von Meinburg viel gemacht. Das wurde gut angenommen. Mhm. Später dann auch mehr mit Ostermeier wieder. Und das lief toll für mich. Und das war eine wahnsinnig wichtige und tolle Zeit und auch große Theatererfolge. Dabei waren eben wie Bernardi, was wir ja nach 150 Vorstellungen immer noch spielen. Aber natürlich hat das, gab es sowohl privat als auch im Beruf immer wieder Rückschläge, Rollen, die nicht geklappt haben. Bei Film, ich habe ja nicht erst 19 mit Film angefangen, sondern viel früher, bevor ich überhaupt an die Schaubühne ging, habe ich ja schon Polska Love Serenade gemacht, 2007, da war ich ja noch an der Schauspielschule. Und dann habe ich ja mich wirklich erstmal fürs Theater entschieden und dann langsam hin und wieder da und da ein bisschen gespielt. Und da gab es auch Rückschläge und dann hat das irgendwann angefangen, dass das mehr wird und immer mehr und jetzt so allumfassend ist. Und trotzdem, ich verrate es Ihnen hier und jetzt, ich gehe nächstes Jahr zurück an die Schaubühne. Ich werde dort wieder ein Stück machen. Ja. Und das ist auch gut so. Also, das fehlt mir nämlich.
Was fehlt Ihnen genau?
Theaterspielen. Also dieses Proben, das ist schon etwas völlig anderes als das Drehen natürlich. Künstlerisch nicht über, es kommt immer aufs Projekt an, ne? Es gibt auch tolle Bücher beim Film eben auch, es gibt auch tolle oder blöde Bücher beim Theater, wo man denkt, oh Gott, was habe ich denn jetzt hier 6 Wochen gemacht? Aber mir fehlt tatsächlich das Proben, das Ausprobieren. Und ich merke immer, Jörg Hartmann und ich, wenn wir Bernardi spielen, merken wir immer, die Kollegen, die jetzt diesen Rhythmus des ständigen Spielens und Probens haben, sind natürlich ganz anders geeicht für so einen Abend. Ne? Und für uns ist das viel aufregender, wir sind viel, viel nervöser, wir auch Texte über Minuten lang sozusagen da loszulassen. Und wir haben ja nun beide die Hauptrollen dort. Beim Film kannst du immer noch mal anfangen oder kannst sagen, komm, jetzt war jetzt nichts, machen wir noch mal. Und da musst du so einen Gedanken natürlich länger halten als nur 2 Minuten für eine Einstellung. Und das ist schon ein Unterschied.
Aber es ist natürlich, wenn man so richtig im Engagement ist, auch ein sehr harter Job. Da probt man früh irgendwas und abends spielt man was anderes. Man muss riesige Textberge lernen. Man muss sich unentwegt in neue Situationen bringen. Das ist schon nicht von ohne.
Genau, und das würde ich auch nicht nochmal machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wieder in dieses Rad mit reingehe und sage, bin jetzt wieder dieses Ensemblemitglied, was ich vor 10 Jahren war. Also es ist natürlich so, dass ich auch über die Verpflichtung bei Mord mit Aussicht zum Beispiel, wenn das weitergeht und auch andere Sachen, die ich drehen werde und möchte, da natürlich jetzt nicht nur ein Theater machen will, aber als Teil dessen, was mich künstlerisch erfüllt, möchte ich es einfach ein bisschen mehr wieder integriert haben in meinem Leben. Und vor allem auch die Arbeit mit Marius von Meinburg, der ja auch ein Freund von mir ist, der mir sehr nah ist und dessen Texte mir auch fehlen einfach.
Und die direkte Rückkopplung mit dem Publikum kann ich mir auch vorstellen, dass das fehlt. Was man im Fernsehen macht, ist ja auch sehr flüchtig. Das ist dann da, eben, dann reden alle darüber, weil Mord mit Aussicht einfach gut läuft, aber ist weg.
hör es weg, ne? Und nichtsdestotrotz finde ich es immer mal ganz lustig. Du schaltest irgendwo ein und plötzlich siehst du was, was du mal gedreht hast oder was.
Es kommt auch wieder.
Ja, es kommt auch wieder. Und man hat natürlich bestimmte. Es gibt jetzt bei der neuen Staffel eine Folge, die ich wirklich wahnsinnig liebe. Die vierte Folge ist das. Das ist so eine Art ja zerbrochener Krug-Version für Mord mit Aussicht. Und ich finde die so toll. Und ich habe mir die jetzt gestern erst wieder angeguckt und auch in Vorbereitung jetzt auf die Pressearbeit und dachte so, das ist so toll, was wir da gemacht haben. Und das ist so schön, das kann ich mir immer wieder angucken. Und das, glaube ich, geht mir in 10 Jahren noch so. Das Tolle ist ja, was der Vorteil ist am Film und Fernsehen, du hast es dann festgehalten. Wenn es gut ist, hast du länger was davon.
Ja, ja. Aber ich meine, den direkten Kontakt zum Publikum haben sie nicht. Nee. Da sitzt irgendjemand zu Hause wie ich, lege mir die Füße hoch und gucke mir das an, freue mich oder freue mich nicht. Ja. Das kriegen sie alles gar nicht mit. Im Theater aber ich weiß, spüren sie die Rührung.
Ja, das stimmt.
Und dann gibt es den Beifall und dann ist da so ein Energieaustausch da, den sie als beim Fernsehen einfach nicht haben.
Das stimmt. Jetzt weiß ich natürlich, dass sie es machen. Jetzt weiß ich, kann ich mir vorstellen, wie sie dann zu Hause sitzen und zugucken. Das freut mich natürlich auch. Und
Füße hoch, das können sie sich merken, ist auf jeden Fall so.
Ja, genau, so mache ich es auch. Also das stimmt und das ist auch die direkte Konfrontation mit etwas, ne, mit Publikum und mit Situation und dass es tatsächlich ohne doppelten Boden einfach läuft, ohne du bist auf dem Seil und musst rüber und das ist ja Theater und das ist schon auch ein Nervenkitzel, den ich in dem Beruf auch total mag. Ja. Klar hast du jetzt bei so einer Arbeit, diese internationale Produktion jetzt mit Agnieszka Holland, Kafka, bin ich auch wahnsinnig nervös, eine große, renommierte Regisseurin und du willst auch da gut sein, das ist ja klar und das ist, glaube ich, alles, was du arbeitest, möchtest du ja gut machen. Aber es ist tatsächlich was anderes, wenn du raus musst und weißt, okay, 2 Stunden, go, das ist schon was anderes als drehen, klar.
Und wenn du nicht ablieferst, werden sie dich ausbuhen? Oder sie werden nicht klatschen, sie werden gehen.
Ist mir schon passiert, also können das. Also ausgebuht wurden wir schon und das finde ich, ich wurde einmal ausgebuht, da fand ich es richtig toll. Das war bei Professor Bernardi, was haben Sie ja gesehen, da spiele ich ja wirklich so einen ekelhaften Typen. Ich spiele ja den Gegenspieler von Jörg Hartmann und bin ja da wirklich ein mieses Schwein. Ja. Und wir hatten ein Gastspiel in Paris und die französischen Zuschauer haben ja oben mitgelesen, also gibt es ja da mit Übertitel. Und es gibt da in der Mitte, Sie werden es sich erinnern vielleicht, eine Stelle, wo ich dann die Stelle von Hartmann übernehme, wo ich den wegputsche.
Ja.
Und da haben die Leute gebuht. Und das fand ich geil. Weil die haben natürlich gegen meine Rolle gebuht. Und fanden das ganz schlimm und fanden mich richtig ekelhaft. Und es kommen so viele Kollegen, Freunde oder auch nur Zuschauer zu mir, und die dann sagen, sie oder du bist so ein Dreckschwein. Da drin ist ja furchtbar. Und dann hast du ja was richtig gemacht. Das ist ja auch eine Art von Rückmeldung.
Anerkennung,
die toll ist, klar.
Ja. Jetzt kopple ich nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage wegen der geradlinigen Karriere. Sie haben jetzt erklärt, dass da auch viel Glück dabei war und so. Warum wollten Sie eigentlich Schauspieler werden? Was war der Reiz? Was war der Reiz in Greiz? Ach, herrlich, das
reizt sich. Hey.
Ja, sehr kreativ.
Ja, also. Wunderbar. Ich weiß das tatsächlich, kann ich Ihnen das war ein Konglomerat aus ganz vielen Sachen. Weil es gab ein Erweckungserlebnis tatsächlich, was für mich ganz wichtig war. Ich habe mal das war an einem Sommer 2001, ich bin immer so ein Zahlentyp, ich merke mir immer diese
Jahreszahlen.
Ich merke mir das.
Wow.
2001 im Sommer, ich kann nicht mehr sagen Monat, aber es war 2001. Und habe eine Dokumentation über Gérard Depardieu gesehen auf Arte. Und der saß unter einem Baum und hat über das Schauspielen gesprochen. Und das hat mich so beeindruckt und fasziniert, dass so ein dicker Mann, der jetzt auf mich, ich kannte den ein bisschen, wusste, wer das ist, glaube ich. Also ich habe mich immer schon für Filme interessiert, der ist Obelix, glaube ich, oder so.
Ja.
Kannte noch nicht die ganze Filmografie, aber wusste, okay, der ist jemand. Ja. Aber das ist so ein bäuerlicher, einfacher Typ. So, wenn ich rausgeguckt habe, der bei mir im Dorf da, ich bin ja bei Greiz aufgewachsen in einem Dorf, in Zoghaus, wenn du da auf die Straße, den du auch da hättest treffen können. Das fand ich ganz toll. Und für mich hatte bis dahin Theater immer etwas so überkandideltes, etwas sowas Aristokratisches auch, was mir fremd war. Und das so ein normaler Typ, einer von uns, so beschreibe ich das mal ganz profan, so plötzlich über Texte der Literatur spricht, über Schriftsteller, über Renoir, oder dass der plötzlich so Namen parat hat und mir da eine Welt hinlegt. Das fand ich ganz toll. Und dann dachte ich, das probiere ich mal aus. So, und dann war der Theaterherbst in Greiz und dann habe ich mich dort mit einem Film erstmal ausprobiert, bei Carsten Fiebel, also einem Kurzfilm. Und ein Jahr später bei Ulrich Schwarz, der damals Intendant in Greiz war, bei dem Theater Herbst angefangen, Theater zu spielen.
Dann waren Sie noch Schüler.
Da war 2001
Schüler. Waren Sie 17?
Ja, genau, da war ich 17 und da war ich noch Schüler, genau. Aber ich habe trotzdem, sage ich Ihnen, ganz spät angefangen. Weil meine ganzen Kommilitonen an der Ernst Busch wussten, glaube ich, im Schnitt mit 10, 11 beim Ballettunterricht schon, dass sie Schauspieler werden wollen. Und das wusste ich nicht. Also das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich bin auch zur Busch gefahren und dachte, naja, ich frage mal, ob ich Talent habe. Das hätte mir schon gereicht, wenn die gesagt hätten, pass auf, du kannst, ja, musst das jetzt nicht machen, aber du bist ganz lustig oder bist ganz gut. Oder kannst. Und dass die mich genommen haben, war für mich, ich schwöre es Ihnen, das ist keine Koketterie, das war die größte Überraschung, die ich je in meinem Leben hatte, in meiner beruflichen Laufbahn.
So, dass Sie nicht von vornherein so in sich gespürt haben, aus dem Sebastian muss doch der große Schauspieler werden.
Hätte ich nie gedacht.
Was war
ehrlich
der Plan
gesagt, B? Keine Ahnung. Ich hatte schon ein paar Ideen. Ich fand das, ich habe damals in einer Schule für körperlich und geistig behinderte Menschen, habe ich mein FSJ gemacht, 2002 dann. Und ich hätte mir vorstellen können, in die Richtung auch weiterzugehen. Ich fand das interessant. Ich bin jetzt handwerklich leider nicht der Begabteste, deswegen sind so da alle Berufe irgendwie rausgefallen. Mich aber auch ein bisschen für Autos interessiert, mich für alles irgendwie ein bisschen interessiert. Aber ich wollte das dann irgendwann probieren. Ich habe mich dann rein aus Interesse in Leipzig für Germanistik und Philosophie eingeschrieben. War da, glaube ich, nie. Und habe immer so rumgejobbt und so. Aber dass es jetzt wirklich einen Plan gab, was ich sonst gemacht hätte, hätte ich mir dann darüber Gedanken gemacht, wenn es mit der Schauspielerin dann irgendwann wirklich einen Stopp gegeben hätte. Und meine Eltern hätten mich auch nicht rumreisen lassen, dass ich mich jetzt an 20 Schauspielschulen vorgestellt hätte. Das, glaube ich, wäre nicht passiert.
Wie haben die darauf reagiert, dass jetzt der Sohnemann sagt, könnte man ja mal probieren.
Also mein Vater, dessen Vater war ja Kammermusiker in Gera am Theater. Das heißt, das war schon eine gewisse künstlerische Berührung, gab es in einer Ecke schon in unserer Familie. Mein Vater wollte selber Schauspieler werden, durfte nicht. Das aufgrund der DDR-Gemengelage, wenn dein Vater Künstler ist, machst du dann bitte Arbeiter oder Bauer. Und musst dich der
Intelligenz hieß das ja da.
Genau, da musst du dich eben jetzt der Arbeiterschicht wieder zur Verfügung stellen. Und so ist mein Vater dann Bauingenieur geworden, durfte dann auch nicht darin arbeiten, weil er dann nicht in die Partei und auch nicht für die Stasi gespitzelt hat. Also das war eine komische Gemengelage bei uns, aber das war die Berührung mit Theater, gab es von der Seite so ein bisschen. Und mein Vater hat sich wahnsinnig gefreut. Der hat auch vorher schon geglaubt, dass ich das schaffe, glaube ich. Oder sich es gewünscht ganz doll. Meine Mutter war skeptisch, weil die kommt wirklich aus einfachen Verhältnissen noch. Und also mein Vater ja, dann doch nicht ganz so, meine Mutter auf jeden Fall. Und die konnte sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Hat sich aber dann gefreut und ich freue mich jetzt irgendwie, die sind ganz oft dabei. Ich habe immer noch ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Dankbarerweise, die sind auch sehr für mich da, auch was die Kinder betrifft, helfen uns da ganz viel, wenn wir arbeiten. Und wir sind da ziemlich im Austausch und die gucken sich viel an. Ich war gerade bei MDR Riverboat letztes Jahr und da waren sie auch dabei. Da war dann Kim Fischer ganz traurig, weil sie meinte, hättest du mir doch gesagt, dass deine Eltern mit drin sind, hätten wir die doch eingebunden. Das wollen sie natürlich nicht, aber also, sie sind stolz drauf, wenn man und wollen da auch teilhaben. Also gucken sich auch wirklich alles an. Das finde ich toll.
Und gibt's dann auch eine Kritik? Rufen die dann an? Sagt Papa ruft dann an und sagt du, warum hast denn da so eine Fresse gezogen?
Ja genau. Also diese oder Formatierung einfach, ne? Also wenn du jetzt irgend so ein Ding machst, wo mein Vater sagt, also ich habe mal, ich glaube Praxis mit Mehrblick hieß, das habe ich sehr gern gedreht. Ich mochte das wahnsinnig gern. Weil den Regisseur kenne ich schon lange und wollte das unbedingt machen. War an der Ostsee. Ich fand das herrlich. Ich entscheide ja auch manchmal so nach Rollen, ne? Nicht nur immer nach Buch. Und mein Vater fand das ganz schlimm. Was drehst du denn für eine Scheiße? Was ist denn der? Der hat immer gesagt, du musst eigentlich Tatortkommissar werden. Genau. Aber jetzt mit Monmouth, der guckt sich das an und ist dann auch wirklich unterhalten, weil wir haben auch denselben Humor. Das hilft natürlich.
Ja. Und dann am Ende leben sie ja so ein bisschen seinen Traum.
Ja, ich glaube, er sieht natürlich auch, was das mit sich bringt, ne? Also und zwar jetzt nicht nur bei mir, sondern auch ich hatte immer viele Freunde auch mit zu Hause, wo ich studiert habe. Also da gibt's ja auch Kommilitonen, die ich mitgebracht habe. Ich zeige vielen meiner Kollegen auch Greiz. Ich war Hans-Jochen Wagner war mit den Greiz, Katharina Wackernagel, Georg Uecker. Ich war ja mit vielen Kollegen und Freunden, auch prominenten Kollegen ja ganz oft schon in Greiz. Und er sieht dadurch hat er einen großen Einblick oder meine beiden Eltern einen großen Einblick eigentlich in unserem Bekanntenkreis auch und sieht auch, bei wem es nicht so funktioniert. Was schwierig ist an dem Beruf und was vielleicht auch viel mit Glück dann zu tun hat. Und das ist denen auch schon bewusst. Ne? Also ich sehe das jetzt bei meinen Kindern. Die Frage kommt jetzt nicht so oft, die gehen doch in deine Richtung oder in eure Richtung, oder? Die höre ich gar nicht so oft. Und ich glaube, das hat seinen Grund.
Mhm. Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
Die sind, ich rede immer gerne nicht über meine Kinder, weil es gibt keine Fotos und das soll auch so bleiben. Wir hatten wirklich tolle Angebote unserer Kinder, da hätten wir echt viel Geld verdienen können. Haben wir immer gelassen, weil wir gesagt haben, wir lassen die komplett raus. Deswegen,
sind
noch klein. Also sie sind so klein, dass man sagt, oder was heißt, also meine Tochter ist schon ein bisschen älter, aber sie sind eben noch in dem Alter, wo ich nicht möchte, dass über sie gesprochen, gelesen oder geschrieben wird.
Das ist richtig. Und Sie sind ja auch mit einer Schauspielerin verheiratet. Ja. Und deshalb brauchen Sie, kann ich mir vorstellen, auch Ihre Eltern immer mal als Oma und Opa im Dienst. Ja. Weil man kann ja wahrscheinlich nicht immer organisieren, dass die Drehzeiten sich nicht überlappen.
Nee, leider nicht. Und das ist, es funktioniert erstaunlich gut bei uns, aber es ist eben auch manchmal schwierig. Und es hat aber auch damit zu tun, ich war auch immer gern bei Oma und Opa. Also ich finde es auch toll, dass meine Kinder zu beiden Großelternpaaren wirklich ein gutes Verhältnis haben und da gerne hingehen. Das war ganz früh bei mir schon so, dass ich das Gefühl hatte, man lernt da ja auch immer was oder man kriegt was mit, was fürs Leben vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und mir ging es ja schon auch als junger Schauspieler so, dass ich lieber keine Hauptrolle hatte, nicht den Ferdinand gespielt habe, aber dafür durfte ich dann mit Josef Bierbichler, Angela Winkler und Kirsten Dehne ein Theaterstück machen, wo ich den Sohn von Josef Bierbichler gespielt habe. Und das war für mich, also Burgmann von Ibsen haben wir da gemacht, das fand ich einfach, das war meine Erfüllung, weil von denen habe ich so viel mitgenommen und so viel gelernt, dass ich das im übertragenen Sinne immer noch besser fand oder gut finde, mit den anderen Generationen sich auszutauschen.
Das ist sicher auch für die Kinder ein echter Gewinn, wenn man Großeltern hat, die aus einem ganz anderen Milieu kommen, mit einer ganz anderen Weltsicht, in einer ganz anderen Umgebung leben.
Aus der Blase. Ich finde das, ich bin gerne in Thüringen. Ich bin immer wieder gerne da und wirklich gerne bei meinen Eltern auch zu Hause. Genieße das auch regelrecht. Habe auch Kontakte immer noch zu früher zu Schulfreunden oder Freunden, mit denen ich da aufgewachsen bin. Im Dorf und so, weil mir ist das extrem wichtig, nicht nur für meine Kinder, auch für mein Wohlbefinden, dass ich mich eben nicht nur in dieser bestimmten schauspielenden Öffentlichkeitsblase aufhalte. Also ich habe jetzt die Berlinale hinter mir und dachte so, oh Gott, ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Also und das ist auch wieder keine Koketterie. Ich kann das genießen, ich finde das dann auch toll und dann stehst du auf rotem Teppich und dann machst du da und triffst da den Kollegen und hast dann irgendwie ein nettes Getränk in der Hand. Aber ich bin mittlerweile, und ich werde jetzt ja 40, ich bin jetzt 40.
Also wir können das doch ganz offen sagen, wir zeichnen diese Sendung
vorher
auf,
genau.
Vor
ich
dem
noch nicht 40.
Aber ausgestrahlt wird sie, wenn sie 40 sind. Mhm. Es ist eine schöne Situation, finde ich. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, ist ja interessant.
Ja. Und jetzt, aber das meine ich, mit 40 merke ich jetzt so langsam, oder denke drüber nach, dass ich tatsächlich irgendwie dieses Wurzelbedürfnis wieder dahin zu gehen, wo man herkommt. Und das meine ich jetzt nicht, dass man wirklich wieder nach Greiz zurückgeht, sondern dass die Umgebung tatsächlich eine Rolle spielt. Das macht ja was mit einem. Und ich bin gerne auf dem Land. Ich bin gerne irgendwie, ich hab's da gern einfach. Das merke ich gerade.
Mhm. Man hört das Vogtland aber nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich habe gedacht, so ein bisschen, wenn er so redet, wenn er nicht in der Rolle ist, würde man vielleicht ein bisschen...
Ich kann es aber noch. Also ich bin nicht schlecht drin. Also wenn ich ein paar Tage daheim bin, dann geht es wieder ganz gut eigentlich in die Richtung. Ja, kann ich schon. Und das mag ich dann auch. Kai Schumann, der ja mitspielt bei Mord mit Aussicht, ist ja aus Plauen. Ja. Wir sind ja ein paar Jahre auseinander, aber wir haben immer dieselben Etablissements besucht. Also so Kaffeerösterei und so waren wir immer
die
weg.
Dorfdisse.
Also das bei Plauen, kein Dorf. Ne? Aber
Gesagt.
Aber da waren wir auch immer so und haben uns da mal ausgetauscht. Und wenn wir beide und dann noch Petra Kleinert aus Jena, wenn wir zu dritt sind, dann wird nur in einem Fisch und ist doch krass und warst da drüben und hast gesehen, freilich und so. Also dann nur so. Und das finde ich auch ganz toll, dass wir in der Eifel es hinkriegen, unsere vogtländische Enklave zu etablieren.
Das ist eine schöne Brücke, die Sie mir da jetzt bauen, weil ich mich gefragt habe, ob das für jemanden wie Sie, der schon ganz lange in Berlin ist, der da lange am Theater gearbeitet hat, dann schwierig war, diesen Grundsound dieser Serie Mord mit Aussicht aufzunehmen, also und auch glaubhaft darzustellen. Das ist ja dann eben nicht der Großstädter, der so ein bisschen tun sollte, als ob er wüsste, wie es denn ist, auf dem Land zu leben.
Genau, und ich glaube, das ist ein Vorteil, dass ich selber vom Land komme. Also der als schlechthin der Vorteil, weil ich musste mich da nicht groß zurechtfinden. Ich fand auch die Ähnlichkeit, ich habe eher auch sofort Ähnlichkeiten entdeckt zwischen der Eifel und oder auch dem Bergischen Land, wo wir zum Teil drehen, und auch dem Menschenschlag dort und bei mir in zu Hause in Thüringen. Dieses erstmal gucken, dann, wenn es okay ist und wenn du merkst, der andere, mit dem kannst du ein Bier trinken, dann auch ranlassen und reinlassen und ins Leben und auch ein bisschen was preisgeben und so. Also diesen Strecken und so, das kenne ich auch von zu Hause. Also das ist gar nicht so unähnlich. Und das fand ich interessant und deswegen habe ich mich dort auch relativ schnell wohlgefühlt.
Mhm. Und wenn Sie dann dort in der Eifel sind, gucken Sie dann noch so mit so Ostaugen? Ist das noch irgendeine Kategorie für Sie? Sie waren 5, als die Mauer fiel.
Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern in der DDR, also zum Beispiel Geschmack von Joghurt. Also ich fand das war so ein ganz ekelhafter, das fand ich eklig, aber ich kann mich auch an einen Seifengeruch meiner Oma erinnern, die es nur in der DDR gab. Also die habe ich später, wo ich dann älter war, auch nicht nochmal gerochen. Das ist wirklich so aus Kindheitstagen noch. Also es gibt so ein paar sinnliche Sachen, die mir danach einfallen. Ich habe meine Eltern danach noch so ein bisschen erlebt und ich fand auch, dass unsere, also in Bezug auf die DDR, ich habe das Gefühl, dass die Mauer zwar 89 gefallen ist, aber in der Region Greiz und Umgebung bestand die ja noch ein bisschen fort. Also nicht nur in den Köpfen, sondern auch rein im alltäglichen Leben. Wir hatten schon noch ein bisschen länger DDR. Hatte ich schon das Gefühl. Und wenn ich da drüben in der, ist das, würde ich das nicht vergleichen und ich finde auch nicht, dass man das vergleichen kann. Eher so, wenn ich so durchs Ruhrgebiet fahre, ne? Wenn du mit dem Zug, da hast du dann, das sieht ja jetzt, also da einige zusammengefallene Häuser in Zwickau sehen jetzt auch nicht anders aus wie in Dortmund. So diese alten Industrien, die da kaputt gegangen sind, ja, bei der Kohle auf der einen Seite.
Eine ähnliche Geschichte, ja.
Genau. Und diesen Vergleich, das finde ich, den kann man machen. Aber in der Eifel an sich würde ich sagen, ist Natur und Thüringen ist Natur. Und wenn du dann die Menschen kennenlernst, merkst du, dass die Geschichten ja immer bei jedem anders sind. Ne?
Und dann, wenn ich es richtig übersetze, fühlen Sie sich so einer gesamtdeutschen Generation zugehörig?
Ja, also ich merke, dass es in meiner Generation jetzt, in meinem Alter schon noch irgendwie die Frage oft kommt, die stelle ich auch ganz oft lustigerweise, wenn jemand sagt, er kommt aus Berlin, sage ich immer oft Ost oder West? Das macht schon einen Unterschied immer noch bei mir.
Fragen Sie.
Ist noch nicht, frag ich. Also, du bist ein Ossi. Ah ja, geil. So, interessant. Ja, weil man irgendwie durch die Geschichte der Eltern auch und durch das Geprägte dessen, was man dann auch mit erzählt bekommen hat vielleicht, auch als Kind und Jugendlicher, wie das so war, wie die Eltern auch so aufgewachsen sind und so. Vielleicht ist das noch dann doch so prägend, dass das eine Rolle dann spielen kann und darf.
Mhm. Welche Rolle spielt es? Was ist da noch da? Oder was ist da wichtig?
Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es ist eher ein intuitives Erfragen nach Identität, ob Ost oder West. Und vielleicht ist es so, dass ich bei manchmal unterstelle, was glaube ich Quatsch ist, dass eine ostdeutsche Identität tatsächlich einen anderen Lebensweg beschritten hat, der vielleicht härter war auf eine bestimmte Art und Weise, was Quatsch ist. Aber das ist so dieses intuitive, ist auch dein Weg gegangen aus dem Ost. Interessant. Also bei Kai Schumann zum Beispiel, der ja auch eben wie ich aus dieser ostdeutschen Provinz komme. Das ist ja wirklich Provinz, wo wir herkommen. Und wir haben unseren Weg so gemacht. Und das verbindet auf eine ganz intuitive Art irgendwie, die ich intellektuell und kognitiv gar nicht erklären kann.
Und wahrscheinlich schleppen Sie ja auch, Familiengeschichten schleppt man ja bewusst oder unbewusst mit sich rum. Ihre Eltern werden Umbruchserfahrung gemacht haben, wie quasi alle Menschen, die in diesem Alter damals hier gelebt haben. Und das vergisst man ja auch als Sohn nicht.
Nee, ich glaube auch, dass bei meinem Vater, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit dieser angestrebten Schauspielerkarriere, ich glaube, das waren wirklich Umbrüche, das waren richtige Einschläge, die das Leben einfach komplett verändert haben, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn die Mauer noch gestanden hätte, ich wäre, glaube ich, kein Schauspieler geworden. Also dazu war ich viel zu aufsässig in der Schule schon und habe immer schon im Kindergarten Ärger gemacht. Ich habe ja irgendeiner in dieser Umbruchszeit 89 zu einer Freundin aus dem Kindergarten, die hieß Kathleen, zu der habe ich gesagt, dein Vater gehört in den Knast, weil ich zu Hause gehört habe, der Vater ist bei der Stasi. Und dann wurden meine Eltern einbestellt in den Kindergarten und so. Also ich kenne das alles schon noch. Und ich glaube, das hätte ich gar nicht. Und mein Vater war auch so, der hat immer das Maul ganz schön auch aufgerissen und hat sich nie verbiegen lassen und war nie hinterm Berg. Gott sei Dank ist er so, weil das ist auch etwas, was ich mir von ihm abgeguckt habe und was ich sehr schätze. Und das hat uns aber vielleicht oder ihm ganz viel verhindert. Ne? Und das war, glaube ich, für ihn auch nicht alles so einfach in der Umbruchsphase zur Wende. Wobei meine Eltern da auch Glück gehabt hatten und sich letztendlich auch auf dem Dorf draußen dieses Häuschen gebaut haben. Das war schon das Glück ihres Lebens einfach. Das hat nicht jeder geschafft und da waren die auch stolz drauf, zu Recht. Mhm.
Der Bauingenieur, der wusste, wie es geht.
Der wusste, wie es geht, wobei er dann...
Sein Sohn hätte es nicht geschafft.
Nein, um Gott. Ich glaube, das war auch immer für ihn das Problem. Ich konnte nicht Fußball spielen und ich war jetzt nicht der handwerklich Begabteste. Ich glaube, aber das war auch toll bei meinem Vater, weil alle ringsrum, auch meine Eltern beide, auch meine Mutter, der war das so egal. Weil die anderen haben immer so Druck, du musst doch als Junge, musst du doch was mit den Händen machen können oder musst doch Fußball spielen können, stellst wenigstens ins Tor oder so. Das haben meine Eltern nie gemacht. Die haben uns so genommen, wie wir waren. Was toll, die haben uns nicht versucht zu verbiegen oder gesagt, jetzt entspreche der Norm des Dorfes. Das gab es nicht.
Sehr schön. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich mochte auch niemals Fußball spielen. Ich war immer schon Brillenträger und habe immer Angst gehabt, dass mir dann einer auf die Brille haut und dass die Brille wegfliegt und das war das Allerschrecklichste und dann sehe ich nichts mehr und das ganz furchtbar. Genau. Ja. Eben, wir wollen mit Sebastian Schwarz, der heute zu Gast ist, über Mord mit Aussicht reden. Der Erfolgsserie schlechthin im deutschen Fernsehen, Schmunzelkrimi, kriegt die immer so als Label angeheftet. Habe ich jetzt gelesen, wusste ich vorher gar nicht. Passt das für Sie?
Naja, besser als nur Krimi, weil ich finde, es gibt ja in Deutschland immer so, kriegst ja immer so zwei Sachen zugeschickt im Mainstream. Entweder du hast Krankenhausserien oder du hast Krimiserien. Und wenn ich manchmal durchzapp, denke ich, es gibt wirklich nichts anderes als Krankenhaus und Krimi. Und ich bin ganz froh, dass wir das ein bisschen skurrilerweise aufweichen, genauso wie die Kollegen von den Eberhofer Krimis in Bayern, dass wir zwar Krimi-Handlungen haben, aber die eigentlich eher als Vehikel gedacht sind, uns so ein bisschen, die Geschichten von uns so ein bisschen zu erzählen. Von dem Dorf, von dem Miteinander im Dorf, von den kleinen und großen Intrigen, die da stattfinden, von dem Dorfleben an sich. Und dass das bei uns nicht das Wichtigste ist, wer jetzt der Mörder ist. Das finde ich auch ganz schön.
Das finde ich auch sehr erleichternd beim Gucken dieses Krimis. Ich bin überhaupt gar kein Krimi-Fan, weil ich immer denke, ich will mich nicht abends auch noch mit der Schlechtigkeit von Menschen beschäftigen müssen. Ja. Das muss man sich bei Mord mit Aussicht aber auch nicht.
Nee, nicht zwingend. Und das ist auch, ich habe jetzt sogar das Gefühl, das kann ich ja mal ganz offen sagen, ich finde die Fälle gar nicht, das wirklich eigentlich nicht so interessant, weil die
sind ja häufig so absurd.
Ja, und das ist auch, genau, das kommt dann dazu, dass es dann auch lustig ist, ist jetzt gar nicht so, ist ja nicht Aktenzeichen XY, aber das ist dann lustig und dann spielt eigentlich die Aufklärung der Dusseligkeit, die dann mit einer Rolle spielt, dann immer auch eine größere Rolle, als jetzt logisch zu erklären, wo waren sie gestern zwischen 23 und 1 Uhr. Diesen Satz würde ich im Übrigen auch nie sagen, habe ich auch bei Kommissarin Lukas nie gesagt, wo waren sie gestern zwischen, das finde ich ja den dümmsten Satz ever. Der ist so abgenudelt, den kannst du, ist einer der wenigen Sätze, die du nicht neu erfinden kannst. Deswegen würde ich ihn immer versuchen zu streichen. Da halte ich es wie Manfred Krug.
Aber wenn das zum Polizeiattack dazu gehört, ich weiß es nicht, ob das zum Polizeiattack
dazu gehört oder ob sich... Mir geht es rein um den Satz. Ich würde diesen Satz immer versuchen, anders zu sagen. Waren Sie gestern 0 Uhr?
Zu Hause? Kannst,
ja. Oder haben Sie gestern auch um 22.50 Uhr diese Sendung gesehen? Also waren Sie zu Hause? Sowas. Also ja. Diesen Satz würde ich gern vermeiden. Den finde ich auch zu oft gesagt.
Das stimmt, ja. Was macht denn den für Sie selber in Ihrer Rolle als Heino Fuß den Reiz der Serie?
Also ich kam den Heino, den, was sagt er so als Schauspieler, man besucht die Rollen sehr gern, man trifft dann den Charakter gerne wieder und das ist tatsächlich, muss ich sagen, wirklich so gewesen in der zweiten Staffel, weil wir jetzt wirklich nochmal viel mehr ausgelotet haben, was den antreibt, wie der tickt. Da habe ich tatsächlich noch Farben rausgefunden, die in der ersten Staffel noch nicht so da waren. Jetzt hat man auch natürlich auch länger Zeit. Und ich glaube, dass dieses Außenseitertum, was der Heino hat, sich immer wieder in der Dorfgemeinschaft beweisen zu müssen, weil er eben immer ein bisschen belächelt wird.
Das ist nicht so besonders helle, oder jedenfalls wird er da nicht so helle dargestellt. Er hat so irgendwie eine gesunde Herzensbildung, finde ich.
Genau, und das finde ich ja viel wichtiger. Also ich finde, der ist auf eine gute Art und Weise naiv geblieben. Und das würde ich viel lieber beschreiben als nicht so helle. Würde ich sagen, auf eine gute Weise naiv, was ihm manchmal im Beruf natürlich im Weg steht. Er ist nicht der Schnellste. Beste. So, aber
worauf, und besonders fleißig ist er auch nicht.
Nein, um Gottes Willen. Also es kommt ihm auf, andere Sachen im Leben sind für ihn entscheidender, wichtiger. Und das ist zum Beispiel, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist die Bindung ins Dorf rein und deswegen beweist er sich auch immer wieder gerne. Er will ja gerne Chef werden, nicht um Chef zu sein, weil diesen ganzen Stress, den will er ja gar nicht, sondern um die Anerkennung im Dorf zu haben. Und dieses Außenseiter-Ding, auch mit seinem Sohn als alleinerziehender Vater, ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, immer noch auf dem Land, vor allem Vater.
Vater, ja.
Genau, das macht ihn, das kann ich so ein bisschen nachempfinden, weil ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, wo ich eher mich immer als Außenseiter gefühlt und gesehen habe.
Ja?
Ja, total. Warum? Also, ach, es gab so Zeiten in der Schule, so in der Pubertät, da war ich so dick und hatte Pickel und auch eine Brille und war dann irgendwie, war nicht der Hübscheste und war dann irgendwie so leise geworden. Und ich gemerkt habe, dass ich eigentlich Leute zum Lachen bringen kann, zum Beispiel, also ganz profan, und dass ich quo meiner Statur aber auch jemanden sagen kann, wenn du jetzt nochmal einen Witz über mich machst, hau ich dir einfach einen aufs Maul. Das hat ein Stück gedauert. Das ist dann erst mit der Zeit gekommen. So, und dass ich ein Bewusstsein für mich entwickelt habe. Und dann habe ich das auch genutzt und dann war das auch gut. Aber ich hatte schon Zeiten, die mich tatsächlich geprägt haben, finde ich, mit 13, 14, wo ich zu Hause vorm Fernseher Samstag saß und Chips gegessen habe und, und allein war, tatsächlich. Das hat mir jetzt nicht geschadet, glaube ich, aber es hat auf jeden Fall den Eindruck auf mich gemacht, den ich jetzt in der Serie immer mal wieder ganz gut bedienen kann.
Es wirkt sehr, sehr glaubhaft. Und diese komische Ader, die haben Sie dann in dieser Zeit an der Schule auch schon entdeckt, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ein bisschen später, ja. Es gab dann irgendwie ab der 11., 12. Klasse, wo man sich dann auch so wirklich dann vehement anfängt, für Mädels zu interessieren. 10. schon, muss ich sagen. Ich hatte auf dem Dorf dann schon länger eine Freundin, aber du wolltest ja dann auch anderen auch gefallen und so. Dann fängst du an, dich ein bisschen um dich zu kümmern und so. Und da habe ich festgestellt, ich bin eigentlich ganz lustig, weil das lag auch daran, dass ich bestimmte Sachen im Fernsehen geguckt habe. Ich habe viel Fernsehen geguckt in der Zeit, wo ich allein war, die ich mir dann so angeeignet habe. Ich habe so nachgespielt, so Sketch-Up oder die Wochenshow mit Basti Pastewka und so.
Ja.
Und dann dachte ich, das kannst du. Und dann war so ein Abi-Abschlussfest und da habe ich so ein Spiel gemacht, wo ich so einen Maler gespielt habe, der Bilder mit Personen nachgestellt hat, die immer lustig waren. Also Mann lässt seinen Drachen steigen und dann holst du die Frau hoch oder so. Also das war so ganz blöde Sketche.
Ja.
Und das fanden alles und da lagen die alle auf dem Boden. Da dachte ich, geil. Das ist ja super. Und das war dann so der mein innerer Durchbruch zu sagen, du hast du was, damit kannst du umgehen. Erstmal tatsächlich, um einfach ganz billig gesagt gemocht zu werden. Das hatte erstmal noch gar nichts mit Karrierebildung zu tun, weil, wie gesagt, ich konnte mir ganz spät erst vorstellen, dass das überhaupt in den Beruf mündet.
Und als Schauspieler kann das ja auch zwieschneidig sein, kann ich mir vorstellen. Dann landet man doch sehr schnell in der Schublade, das ist der Komische.
Das ist sowieso so. Ich bin in der Schauspielschule, ich saß hinter bei der Aufnahmeprüfung an der Ernst Busch, weswegen ich auch dachte, ich schaff's nicht. Diese zweite berühmte Runde, wo es dann darum geht, ob du wirklich aufgenommen wirst.
Ja.
Saß ich hinter einer Sprecherzieherin, Frau Schmidt hieß die, die gibt's glaube ich auch noch, die hat geschrieben über mich, Komiker, 3 Ausrufezeichen. Das war absolut negativ gemeint. Absolut negativ. Und ich beobachte es immer noch, und das ist immer mein Hauptkritikpunkt an der gesamten deutschen Film-, Fernseh- und Theaterlandschaft. Es wird ja immer gesagt, Komik ist das Schwerste. Was der Louis de Funès, Gott, das ist so schwer. Ja. Was er,
hör ich
und
auch
es ist, ja, genau. Und warum honorieren wir es dann nicht? Wieso wird immer die Komik, wenn es denn doch so schwer ist, immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, als naja, ist auch dabei. Ich sehe das immer beim Filmpreis. Ich bin ja auch in der Filmakademie, du guckst dir die Filme an, die dann für den Filmpreis nominiert werden und du denkst immer, ich nominiere immer, ich war letztes Jahr in der Jury, ich habe wirklich für Komödien gekämpft, weil ich gesagt habe, Leute, es ist, wenn wir es immer sagen, dass es schwer ist, es ist ja auch zum Teil schwer, lasst es uns doch honorieren, lasst uns doch mal da reingucken und wenn berührt durch Lachen, ist doch so schön. Ja. Und da finde ich, haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Die Franzosen können das. Die können das besser als wir. Die Amerikaner auch.
Ja, die können ja Komödien erzählen, die nicht doof sind.
Die nicht doof sind, genau. Und ich finde, selbst doofe Komödien, wo man jetzt sagt, das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage, ob du oder sie jetzt in dem Fall oder ich lache, ist auch kann passieren, ja. kann nicht passieren. Wir ja. können da unterschiedlich geeicht sein gerade, wenn wir in, ja. In so eine Situation reinkommen. Das erreicht dich und erreicht dich nicht. So ist es. Aber trotzdem würde ich ja anerkennen, dass es ein Stilmittel ist, die Komik, die total immanent wichtig für das Gesamtbild von Schauspiel ist. Und da bin ich schon immer ein bisschen enttäuscht, dass man das so wegtut. Deswegen kämpfe ich immer dafür, dass Komödien dieselbe Anerkennung bekommen. Und auch bei dieser Sprecherzieherin, ich habe dann irgendwann Othello gespielt und war sehr, sehr ernst und tiefer. Das hat wirklich bei Christian Krassoff, der war mein Lehrer damals vom Deutschen Theater, dem ich alles zu verdanken habe, glaube ich, weil da habe ich wirklich viel gelernt. Und Christian hat immer gesagt, du bist lustig, aber die Lustigen, die sind auch traurig. Und jetzt gucken wir mal, dass du ein bisschen traurig bist in der Rolle und so. Und das hat ja auch alles miteinander zu tun.
Ja, und Sie haben das ja selber auch von sich erfahren, so wie Sie das erzählt haben. Ist die Lustigkeit als Mittel ja bei Ihnen rausgekommen, als Sie eher der traurige Typ waren, weil ja. Sie gedacht haben, wie schaffe ich es denn jetzt an die Mädels?
An die Mädels, an überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, ich habe da schon so einen leichten ADHS. Kann schon sein, würde man heute sagen.
Ja.
Ich habe da schon drunter gelitten, dass man ja niemand mich so bemerkt hat. So.
Und dachte, obwohl sie so groß sind.
Ja, obwohl ich so groß bin, aber ich war ja auch dick und das war dann irgendwie auch nicht schön und so. Wir waren ja da in die 90er Jahre, kann ich mir erinnern, nicht nur medial, sondern eben auch mit den Mitschülern. Es war damals ja alles noch so, da gab es ja keine Body Positivity. Wenn du fett warst, wurde so mal als fett bezeichnet. Das war ja scheiße, ja. Und man war damit gleich Außenseiter, ja. Der hatte Pickel und der riecht dann komisch, so. Und ich glaube, dass sich das Bild Gott sei Dank da geändert hat und dass wir da heute anders drauf gucken, ist ja ein Gewinn, aber der andere war eben auch so ein innerer Antrieb zu sagen, mit dem, wie ich bin, bin ich aber auch gut und das zeige ich euch jetzt.
Mhm. Und damit haben sie es auf die Ernst Busch geschafft, damit haben sie es an die Schaubühne geschafft und damit haben sie es in die meistgesehene deutsche Fernsehserie geschafft.
Ja.
Wie groß ist denn die Sorge um eine Festlegung auf einen bestimmten Typ oder eine Identifizierung mit einem bestimmten Typ im Fernsehen, wenn man in so einer Serie so erfolgreich spielt?
Ich hatte ja angefangen, das größte, erste kommerziell erfolgreichste Ding war ja dann Frau Temme sucht das Glück. Da habe ich auch diese Nominierung gekriegt dann für den Fernsehpreis 2016 und dachte, danach kamen nur Rollen, wo ich Arschlöcher gespielt habe. Arschlöcher oder Spießer? Weil das war eben auch ein Arschloch und ein Spießer. Und dann dachte ich, okay, das ist mein Rollenfach. Dann kam Mord mit Aussicht, dann kam Kommissarin Lukas, wo ich den Kommissaren plötzlich gespielt habe. Und zwar so einen ziemlich düsteren, lustig, ja. aber auch einen düsteren Typen.
Ja, ja. Ist schon ganz anders als der.
Ganz anders. Und deswegen hatte ich bisher nicht das Problem, ehrlich gesagt. Also man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, man ist so, man ist festgelegt. Aber wenn ich jetzt auf das gucke, was ich die letzten Jahre gemacht habe, kann ich das nicht wirklich bestätigen. Also ich hatte bisher Glück und die jetzt bei Agnieszka Holland und danach drehe ich eine Serie, die ist auch wieder was völlig anderes für die BBC und die ARD. Was ganz anderes wieder. Ich habe da bisher Glück, ehrlich gesagt.
Keine Schön. Ahnung. Die große, wie sagt man, Vielfalt? Nein, Vielfalt sagt man nicht, aber die große Farbpalette, die der Schauspieler Sebastian ja. Schwarz da bieten.
Das ist lieb von Ihnen, dass kann. Sie das sagen. Ich glaube, das ist natürlich trotzdem ist ja Film ein optisches Medium. Es gibt jetzt nicht so viele große, breitere Kollegen. Muss man auch sagen. Also ich stehe ja für mich also als etwas ein schon optisch, weil die meisten Kollegen ja viel kleiner und viel schmaler sind. So, vielleicht hat das auch was damit zu tun.
Dass man einen nicht uniform sucht.
Ja, genau. Also, dass man irgendjemanden sucht, der nicht ins in ein Gardemaß reinpasst. So, ja. Und damit kann man dann variieren und spielen. Vielleicht ist es das.
Wenn Sie am Filmset stehen oder auf der Theaterbühne, müssen Sie Gefühle produzieren. Ja. Welche Gefühle kosten Sie die meiste Kraft, um sie gut darzustellen?
Oh, das ist eine gute Frage. Eine super Frage. Eine ganz tolle Frage. Die möchte ich gar nicht durch eine Antwort versauen. ich finde die Frage wirklich toll. Ich kann es Ihnen, das weiß ich gar nicht so richtig. Es ist natürlich irgendwie schwer und anstrengend, wenn du betroffen sein sollst und betroffen bist in der Rolle, musst du ja aufmachen von dir. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Du bist ja dein Instrument quasi. Mhm. Den Ton spielst ja du. Du hast ja keine Trompete, der den spielt, sondern das bist ja du.
Ja.
Und das ist schon anstrengend zum Teil und schwer. Und sich dazu offenbaren und auch was zu zeigen, erfordert schon einen bestimmten Mut. Kann aber auch eine Art Therapie sein. Ich war nie der Meinung, dass warum sollten wir unseren Beruf nicht hin und wieder auch therapeutisch nutzen? Das finde ich gar nicht falsch, um bestimmte Sachen abzubauen oder rauszulassen, loszulassen.
das Arschloch in ihnen.
Das Arschloch, aber auch die Traurigkeit, die Verletzbarkeit, das, was man gerne im Miteinander überspielt, wo man sagt, so, ich bin so cool und ja, guck mal, und mir kann keiner was. Und dann gehst du auf eine Bühne oder vor eine Kamera und dann hast du eben die Möglichkeit, auch deine Facette zu zeigen, die vielleicht vorher der andere nicht bei dir vermutet hat. Das finde ich schon auch als therapeutischen Ansatz nicht blöd.
Und das wirkt auch so zurück, dass sie dann so das Gefühl haben, jetzt habe ich es mal rausgelassen. Das ist wie so, wenn man mal richtig heult, weil man so traurig ist, dass man es dann einfach rausgelassen hat, was ja auch, obwohl die Situation sich nicht verändert hat, aber irgendwie eine Erleichterung bringt.
Ja, ja, also mir ist es mal so gegangen bei anderen Eltern, einer Serie, die ich für die TNT da gedreht habe mit Lutz Heineken. Da sollte ich in der Rolle, da habe ich ja wirklich auch einen riesen Arschloch gespielt, diesen Lars, den ich da spiele, so mehr rechts außen noch geht ja gar nicht, als der ist. Und der hat ja immer alles abgetan. Und dann hatten wir eine improvisierte Situation mit einem Therapeuten, der mit Figuren gearbeitet hat. Und der hat mich plötzlich mit dem Tod meines Vaters in der Rolle konfrontiert. Und da ist plötzlich was losgegangen, da hat die Kamera drauf gehalten. Das war ja alles improvisiert, da gab es ja kein Buch. Das war so krass, das hat mich so mitgenommen. Da ist sowas aufgegangen plötzlich. Ich weiß gar nicht, was ich da verhandelt habe mit mir selber, aber das hat auf jeden Fall der Situation geholfen und gedient. Aber das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte so, wow, danach irgendwie hat man so ein gereinigtes Gefühl und es hat dir auch noch was für den Job gebracht. Kannst du nicht immer machen, weil wenn du das machst, ist das so wie das Beispiel des Arztes, der nicht abschalten kann, wenn er operiert und jemand stirbt dabei. Du musst schon nach Hause gehen können und auch wieder abschalten können.
Ne? Ja, und du möchtest, wenn du auf der Bühne der Mörder warst, nicht dann an der nächsten Ecke auch nochmal denken, ich kann's doch.
Genau.
Ja, genau. Ich weiß, wie es geht.
Ja, deswegen war ich nie ein Fan von diesem Method Acting. Ich bewundere die Kollegen DiCaprio und De Niro wahnsinnig, aber ich war jetzt nie ein richtiger Fan davon, weil ich bleib da immer bei diesem Kindermörderbeispiel. Ich gehe auch wegen dem Kindermörderbeispiel, habe ich ja schon gespielt, in Frauenmörder im Tatort in München und bin ja auch nicht vorher rumgezogen und habe geguckt, wie es ist, Frauen zu erschrecken. Ich glaube, das kann man sich anders übersetzen. Deswegen war mir dieses Method Acting ist mir ein bisschen fremd.
Aber dieses, wir haben ja gerade von der Serie erzählt, andere Eltern, das war eine Improvisationsserie, ich weiß nicht wie viel, aber schon
alles.
Auch. Wie funktioniert das für Sie als Schauspieler? Habe ich mich gefragt. Ich habe gar keine Ahnung.
Nee, das war ganz toll, weil die haben die Situation uns vorgegeben. Also wir hatten Biografien. Ich habe mich zur Vorbereitung, also weil ich ja ein Anwalt spiele, juristisch ganz viel eingelesen. Bestimmte Sachen, die dann verhandelt wurden, mit Kita-Gründung und so, darum ging es ja. Und sonst wusste ich nichts. Und dann kriegst du früh ein Briefing. Und da steht drin, was heute passiert. Und dann passieren aber auch Überraschungen, die keiner weiß, die in dem Moment passieren, die dann inszeniert wurden. Zum Beispiel geht eine Sprengleranlage los, wusste keiner. Und darauf musst du reagieren. Und das hat enorm Spaß gemacht. Und wir haben gerade jetzt einen Film abgedreht. Andere Eltern, der Film kommt jetzt im September ins ZDF. Auch ganz mit unserer alten Crew. Und Veronika Ferres spielt die Schulleiterin. Das fand ich. Und Veronika Ferres.
Ich habe nicht mehr gesehen,
Veronika. Ja, Ferres. Und Veronika Ferres ist großartig. Ich könnte wirklich sagen, also was die da spielt, die hat einen Mut und eine Selbstverständlichkeit und mit diesem Star-Habitus, ne, man dachte ja, okay, jetzt kommt die Ferres, macht da einen auf. Überhaupt nicht. Die ist so total fürs Team und macht da mit uns und hat Spaß gemacht und ist dann tatsächlich auch sehr weit gegangen vor der Kamera. Bleibt ja nichts anderes übrig, wenn sie improvisiert und das ernst nimmt. Das fand ich ganz bemerkenswert. Also Veronika, wenn du das hörst, ne, die weiß das eh. Die war gerade bei Professor Bernardi, weil wir uns wirklich auch gut verstanden haben. Ich mochte das wahnsinnig, was wieder macht.
Und das ist auch dann jetzt für diese Neuauflage im Fernsehen wieder eine improvisiert.
Komplett. Komplett improvisiert. Wow. Nichts gescriptet. Alles improvisiert und das ist toll. Also das macht schon Spaß. Also es hat vor allem Spaß gemacht, weil es direkt nach Mord mit Aussicht, da habe ich das gedreht und wenn du so ein Jahr, 115 Drehtage quasi gescriptet, also aufgeschriebene Texte sagst und so und dann kannst du wieder so völlig frei von erleben. Das war auch cool, fand ich.
Wenn Sie von der Serie erzählen, gehe ich da nochmal fix hin zurück. Wie weit haben Sie eine Chance, dort auch mitzuwirken in der Entwicklung der Figur? Sie muss ja wiedererkennbar sein, aber sie darf sich ja auch ein bisschen entwickeln oder darf sie sich gar nicht entwickeln?
Doch, unbedingt. Und ehrlich gesagt, ich würde das gar nicht als was Besonderes ansehen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil ich das gar nicht anders kenne. Wenn ich eine Hauptrolle oder auch eine Nebenrolle, aber gerade besonders jetzt bei Hauptrollen, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, natürlich ist man immer auch Co-Regisseur und Co-Autor. Ja, was denn sonst? Weil man spielt's ja. Und ich finde, wenn wir da kein Mitspracherecht haben und als Befehlsempfänger verstehe ich mich nicht. Weil
So wirken Sie hier auch nicht.
Nee, ich muss das mitentwickeln. Das muss ja was mit mir zu tun haben. Also nicht, dass ich mich selber spiele, aber ich muss schon begreifen, was das soll und was das mit mir macht und was ich dafür tun kann, dass es was macht. Und deswegen, also wenn da jetzt einer vor mir steht und sagt, du geh von links nach rechts, das mache ich nicht. Also mache ich einfach nicht. Also,
und dass dieser Typ, dieser Heino Fuß, obwohl er nicht fleißig ist, obwohl er eher sehr naiv ist, obwohl das Hemd immer irgendwie ein bisschen komisch aus der Hose rausguckt und die Frisur auch bedürftig ist, ein sympathischer Mensch ist.
Ja, und das, glaube ich, ist auch extrem wichtig. Ich glaube auch, dass der bei allem, der hat auch manchmal so fiese Seiten, wo der so andere lässt, der ja mal für sich arbeiten, der macht ja wirklich, gibt doch gerne alles an die Jenny ab, die Eva Bühne so toll spielt.
Ja, weil er so faul ist.
Ja, weil er so faul ist und wirklich gar keine Lust hat und so und dann auch andere Sachen wichtiger sind. Aber er hat wirklich einen Zug, den ich extrem toll finde. Er ist wirklich grundgut. Ich würde sagen, das ist ein guter Mensch. Also der tut einem, also wenn du nachts wirklich irgendwo verloren auf einer Landstraße stehst, kannst du den anrufen. Der würde dich abholen, glaube ich. Auch wenn er faul ist und auch wenn er nicht immer Bock zu einem hat, aber ja, da ist er da. Ja.
So auf der menschlichen Ebene funktioniert das gut.
Total, glaube ich.
Wir brauchen mehr Heinos.
Tierisch. Also ich glaube, dass das ist auch so unterschätzt. Es wird immer so vorausgesetzt, dass es extrem wichtig ist, beredsam zu sein, intellektuell zu sein. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass wir das Gute suchen sollen und einander auch mehr zuhören sollen und manchmal in bestimmte Schalen mal durchbrechen, indem man einfach interessiert ist an dem Gegenüber. Und dann entdeckt man vielleicht auch was schön und gut ist, was jetzt nicht aber eingekleidet ist in einen besonders universitären Mantel oder so.
Das müssen wir uns jetzt eigentlich aufschreiben. Sebastian Schwarz for President, bitte.
Yes.
Aber das könnte ich nicht. Sowas.
Politik geht nicht. Kann ich nicht. Also ich bin ja immer ein politischer Mensch gewesen, aber Berufspolitiker. Und ich habe auch immer mit vielen Politikern komischerweise zu tun. Aber Politiker könnte ich nicht. Also vielleicht, weil ich ein paar kenne und denke so, oh Gott, nee, da möchte ich nicht tauschen.
Nee, das ist schon ein sehr harter Job, zumal man sich ja dann von allen immer beschimpfen lassen muss.
Ja, man kann es ja auch nie jemandem recht machen. Also ist ja egal, wer es macht. Also es ist ja immer die anderen wissen es immer besser oder wissen es auch nicht besser, aber sagen sie, wissen es besser. Also ich finde es schon, trotzdem muss ich mal eine Lanze brechen für alle die sich da auch engagieren. Jetzt in diesen doch echt zum Teil düsteren Zeiten, die sich da engagieren und sagen, ich tue mir das an, auch im lokalen Bereich, jetzt nicht mal im Bundestag, aber ich rede jetzt auch von denen,
klar,
die vor Ort,
das ist richtig viel Arbeit.
Ja, das finde ich auch toll. Arbeit, ist super.
Gemeinderat.
Ja, zum Beispiel. Und das hat meine Hochachtung, wirklich.
Sie haben sich auch immer mal politisch geäußert. Verstehen Sie die Scheu der Kolleginnen, die das tunlichst vermeiden, um nicht irgendwie anzuecken?
Nee, verstehe ich nicht. Habe ich noch nie verstanden. Vor allem verstehe ich es deswegen nicht. Es gibt ja nun viele Kollegen, ich rede jetzt aber von denen, die wirklich auch zu tun haben und die man vom Gesicht her zumindest kennt.
Ja,
klar, wenn du 5 Drehtage hast, hast du auch gar nicht die Öffentlichkeit dazu, das zu machen. Aber wenn du eine Öffentlichkeit hast, solltest du schon das Maul aufmachen. Ich bin eher sehr eng mit dem Sebastian Krumbiegel von dem Prinzen, den ich wirklich schätze. Mhm. Man muss ja politisch gar nicht, jetzt machst du, ne? Haben Sie es gehört?
Vorklärlich. Politisch.
Gar nicht immer einer Meinung sein. Aber ich finde, man muss diskutieren können und man muss sich zuhören und supporten auch da. Und ich finde Sebastians Einsatz dafür, dass es gerecht zugeht, den finde ich wirklich nachahmenswert. Der hat immer das Maul aufgemacht. Der hat sich auch verkloppen lassen und hat danach immer noch das Maul aufgemacht und ist standhaft geblieben und steht für seine Überzeugungen ein. Und das davon bräuchte es gerade jetzt in der Künstlerschaft viel mehr. Und ich rede jetzt nicht davon, sich immer einseitig zu äußern und zu sagen, das, was jetzt bubblehaft angesagt ist, gerade hier in Berlin und wir sind alle bei den Grünen oder bei der SPD, das meine ich gar nicht, sondern dass man sich breit mit der Meinung, die man hat, die in einem demokratischen Konsens stattfindet, sich damit sozusagen die Öffentlichkeit begibt und zum Austausch anregt, das meine ich. Und da kann man auch CDU-Wähler sein und ein FDP-Wähler von mir aus. Das Spektrum ist ja groß und im demokratischen Bereich. Und wenn man sich da austauscht und dazu beiträgt, dass es einen Austausch insgesamt gibt, finde ich das sehr, sehr richtig.
Und das Gute befördert.
Das Gute befördert, ja. Ja, das kann ja auch unterschiedlich. Sie haben einen anderen Begriff von, was Glück bedeutet als ich vielleicht oder was Erfüllung bedeutet oder was eben dann auch ein politisches Gelingen betrifft. Ja? Mhm. Haben Sie wahrscheinlich eine andere Vorstellung als ich oder eine ähnliche, aber vielleicht unterscheiden wir uns da und hier. Aber trotzdem kann man sich da ja austauschen und darüber vernünftig reden. Und das fehlt mir momentan wirklich, dass es immer entweder schwarz oder weiß ist, dass entweder das oder das. Ich glaube, wir brauchen wirklich mehr eine Mitte und wir brauchen mehr einen Austausch untereinander und müssen uns mehr die Hände reichen. Das würde ich mir wirklich gerade jetzt in Bezug auf das, was uns bevorsteht mit den Landtagswahlen und etc. wünschen.
Mhm. Mehr Wohlwollen und Empathie.
Ja, und nicht immer glauben, dass, also wenn man die einen verteufelt, spaltet sich dann was ab von der Linken, die Wagenknecht geht und macht dann das. Und dann wünsche ich mir von Sarah Wagenknecht, die ich ja kenne und die ich schätze eigentlich in vielen Punkten, aber dann warum wieder zum Strom blasen? Ja, anstatt das zu nutzen, mal die Hand zu reichen und zu sagen, lass uns doch mal zusammen gucken, wie wir es lösen können. Und nicht die beschimpfen, die es gerade versuchen zu lösen. So, ich finde auch vieles kritisch, stehe ich gegenüber. Bin ich ganz ehrlich, was die aktuelle Regierung betrifft. Ich war immer SPD-nah, das weiß man ja. Aber ich sehe da auch vieles kritisch. Ich bin jetzt auch nicht der größte Olaf Scholz-Fan, beileibe nicht. Aber ich finde, die müssen es jetzt gerade machen. Und anstelle dieses stets und ständigen Tretens und Rufens und ihr seid doof und runtermachens, warum versuchen wir nicht es miteinander sozusagen auch als Handreichung zu sagen, hey, Ideen, lasst uns austauschen, lasst uns versuchen, etwas gemeinsam, wir wollen euch hören, lasst uns doch was zusammen machen, lasst uns probieren, eben im demokratischen Miteinander vielleicht was loszutreten, was gut ist und nicht immer nur aufeinander schimpfen und den anderen scheiße finden.
Also doch Sebastian Schwarz for President.
Ja, aber ich könnte das ja gar nicht. Ja. Ich hätte weder die Geduld noch, Geduld habe ich sowieso nicht. Ich könnte mich nicht jetzt die ganze Zeit, also dafür bin ich dann doch liebe ich meinen Job auch zu sehr, ehrlich gesagt.
Ja, ich suche die ganze Zeit eine Gelegenheit, mich mal zu räuspern. Sie haben sich auch gerade geräuspert, ich
muss mal tun. Ja, machen Sie.
Und mal einen Schluck trinken.
Ja, habe ich auch vorhin hier. Mein Glas ist schon leer, das ist...
Ich habe es nicht gehört. So, jetzt habe ich es gemacht. Bevor wir jetzt in die Schlusskurve fliegen mit Sebastian Schwarz, es macht große Freude mit Ihnen.
Mit Ihnen auch.
Ich habe hier auf dem Zettel noch so vermischt.
Darf ich Ihnen ganz kurz was sagen? Ich finde diese wirklich, und das meine ich jetzt ganz ernst, dieses Gespräch, ich habe so viele Gespräche gerade gehabt für diese Serie und es ist wirklich eines der Gespräche, wo man danach denkt, so tolle, intelligente, interessierte Fragen, das finde ich wirklich schön. Wollte ich mal loswerden.
Schön.
Kann man ja auch mal sagen. Ja.
Danke.
Bitte.
Ich fühle mich ja auch gut. Das ist ja immer so die Frage, was ist das jetzt für ein Typ? Wir kennen uns nicht, wir können uns nicht mal angucken.
Ja.
Sie sitzen irgendwo.
Ja.
Und ich stehe hier irgendwo. Nein, ich
Wo gucke. Sind Sie denn eigentlich?
Ich gucke in Dresden in Richtung Alaunpark.
Oh,
aus dem Fenster.
Und Dresden ist so schön, ne? So
Dresden
eine
ist schön.
Stadt.
Ja. Ja.
Sie wohnen auch da, ja?
Ich wohne in der Oberlausitz.
Oh, auch schön.
Ein bisschen, ich kenne das mit dem Land.
Ja, das kennen Sie.
Das mit dem Land,
aber da ist es auch besonders schön in der Oberlausitz. Entschuldigung, ich wollte
da
jetzt
ist es sagen. Besonders schön. Genau, ja, da ist auch. Es besonders schön, aber darüber dafür da haben wir jetzt nicht mehr genug Zeit.
Ja, genau.
Und genau.
Ja.
Eben, was mache ich denn jetzt am besten? Also eben, Sie haben vorhin das Stichwort Berlinale genannt. Als wir die Termine ausmachten, waren Sie gerade auf der Berlinale und ich habe mich so gefragt, was passiert da für einen Branchenprofi wie Sie? Ist das eben Bekanntheit, man muss da über einen roten Teppich gehen, damit man im Gespräch bleibt. Ist da Netzwerken? Wird da wirklich was bequatscht? Und guckt man einfach gutes Kino, um sich inspirieren zu lassen? Was ist das, was Sie da machen auf so einem großen Filmfestival?
Naja, also tatsächlich, da sprechen Sie was Gutes an. Ich hätte das jetzt in einem Fernsehinterview gerade gesagt, dass ich leider bei der Berlinale gar nichts gesehen habe, was eher dem Sinn dieses Festivals total widerspricht. Aber für uns, die jetzt keine Filme dort haben, ist es tatsächlich ein großes, ja, tatsächlich doch ein Netzwerktreffen, ne? Weil viele Sender machen ihre Empfänge, viele Produktionsfirmen machen ihre Empfänge. Und da trifft man sich einfach. Da ist wirklich viel aus der Branche, viele aus der Branche sind dann einfach in der Stadt und man trifft dann Kollegen und man bespricht Sachen und es ist zum Teil, das kann ich auch sagen, es macht auch Spaß zum Teil, ne? Man hat auch Freude daran, mal wieder zu feiern oder so. Aber es ist eigentlich ein großes Netzwerktreffen, was jetzt mit Filme gucken nicht so viel zu tun hat. Und ja, roter Teppich ist auch immer dann ein Teil der Arbeit, das stimmt.
Und Netzwerken heißt dann eben auch, man bespricht vielleicht Projekte und man hört davon und dann weiß man, ah, da geht es hin und da könnte man was machen und so.
Genau, oder man bespricht die Sachen, die sowieso schon kommen und konnte mich jetzt für eben die vorhin angeteaserte, darüber darf ich leider noch nicht reden, diese BBC und ARD-Geschichte, da habe ich die Produzenten getroffen und konnte mich bedanken dafür, dass das Casting so erfolgreich lief, dass ich es jetzt machen darf. Das ist zum Beispiel sowas, wo man auch mal Danke sagen kann und mal die Entscheider dann auch trifft, mit denen man dann vielleicht im nächsten halben Jahr arbeiten wird.
Dann machen wir nach der Berlinale jetzt noch ein Stichwort, das hier auf meinem Zettel steht, ja, das ich aber nicht drum rumkommen möchte, weil hier steht noch Wurst, weil ich weiß auch, warum hier Wurst steht. Erstens, weil sie aus Thüringen stammen und weil ich irgendwo gelesen habe, dass Katharina Wackernagel, ihre Partnerin in Mord mit Aussicht, ihnen aus dem Urlaub immer irgendwelche Würste mitbringt, regional typische aus der Urlaubsregion. Als Thüringer, als Wurstkenner, den ich jetzt einfach mal in Ihnen vermute, welches war die beste Überraschung, wursttechnisch?
Das waren so viele. Ich glaube, sie hat mal tatsächlich mir mal so eine spanisch scharfe Wurst mitgebracht. Die Kofizzo. Wirklich so. Ja, genau. Aber war es aber nicht. Es war aber so in die Richtung. Was ganz Eigenes, da unten irgendwie aus Barcelona, aus der Ecke. Und das war wirklich, das war so scharf und so toll. Aber ich bin natürlich, muss ich sagen, ich liebe auch im Rheinland und auch in der Eifel, liebe ich natürlich Himmel und Erde, also Himmel und Erde, diese Blutwurst. Da bin ich ein Riesenfan von. Leberwurst und Blutwurst ist ja meins. Das kann ich jetzt stundenlang löffeln. Marie, meine Frau, hat immer irgendwie gesagt, es gibt ganz am Anfang, wo wir zusammengezogen sind, hat sie in meinen Kühlschrank geguckt und meinte, sag mal, hier fehlt doch dieses Glas Leberwurst, das, was du gestern gekauft hast. Wo ist das? Hab ich gesagt, ja, weg. Warum? Habe ich aufgegessen. Haben wir gestern gekauft? Ja. Also ich habe es gar nicht gemerkt und habe es gleich vertilgt. Weil ich.
Also ohne Brot?
Ohne Brot. Ich bin auch richtig. Das ist wirklich schlimm. Und da habe ich mich jetzt schon ein bisschen zusammengerissen. Ich mache das schon weniger. Ne? Also ich esse jetzt nicht nur noch Wurst. Aber versuche jetzt auch immer fleischfrei. Ne? Ist ja auch gut, man wird 40, man tut was, muss aber was für sich tun.
Natürlich.
Aber ich
reden wir bin gleich über das Alter.
Ja, aber ich bin ein großer Wurst-Fan. Ich muss es einfach sagen.
Und da liegt Leberwurst ganz weit oben.
Leberwurst und fast noch drüber eine warme Blutwurst, ne? Also
warm.
Ich höre direkt die Zuhörenden, die jetzt brechend über ihrem Auto oder in der Küche früh zusammensacken, weil sie denken, bleh! Aber es ist wirklich so lecker. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte es unbedingt probieren. Das ist so lecker. Warme Blutwurst. Oh mein Gott, ich sterbe.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich stamme aus einem Fleischerhaushalt.
Oh.
Da stand immer irgend so ein Ollertopf auf einem großen Herd. Ich durfte ja nicht in den Laden als Kind, weil da war meine Großmutter da sehr streng.
Ja.
Aber in dieser großen Küche, die dahinter war, da war immer irgendwie so ein Topf, wo irgend so eine Blutwurst drin war.
Mein Gott. Oh, das ist ja mein Traum.
Ach, herrlich.
Ja. Herrlich. Oh Gott, eine Blutwurst auch noch. Oh Gott. Ach Gott, jetzt bin ich ja völlig, kann ich gar nicht weitermachen.
wir haben es ja auch gleich geschafft. Wir müssen jetzt haben wir die banale Frage geklärt. Jetzt möchte ich nochmal eine ernste Frage stellen. Sie sind Lehrer auch an der Filmuni in Babelsberg. Ja. An der Schauspielschule in Ernst Busch machen Sie was. Sie sind Theaterpate für das Festival in Ludwigsfelde. Was wollen Sie den jungen Leuten, den Studierenden mitgeben? Gibt es irgendeine Botschaft, die Sie vermitteln wollen müssen?
Also was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass ich die Schauspielschule eher als beengend dann ab einem bestimmten Punkt empfand und gerade von Leuten, die dort fest gearbeitet haben. Das hat sich heute ein bisschen geändert, weil die heute fest arbeiten, sind immer noch im Beruf beschäftigt. Bei uns war das so, dass die nur noch an der Schauspielschule waren und das fand ich zu akademisiert. Ich finde auch tatsächlich, ich habe irgendwo mal gesagt, ich stehe da auch ein bisschen dazu, es gibt Aspekte unseres Berufes, die du nicht lernen kannst. Die hast du oder hast du nicht. Ich glaube, es ist schwer erlernbar, dieser Beruf und erst recht nicht erlernbar im Hinblick darauf, dann auch damit Erfolg zu haben. Das geht einfach gar nicht. Insofern würde ich immer sagen, ich gucke mir die an und die müssen bei mir immer alle selber machen. Also die machen die Fassung selber, die streichen sich dann zusammen, was sie spielen wollen und dann legen die los, auch Kostüme und so. Und dann gucke ich mir das an und dann reden wir einfach viel drüber und tauschen uns aus, was das sein kann. Und ich gebe dann so Vorschläge aus meiner Erfahrung raus, was jetzt vielleicht für eine Szene interessant sein könnte oder nicht. Aber der reine Schauspielpädagoge kann ich gar nicht sein, weil dazu finde ich diesen Beruf zu vielseitig. Ich finde auch Talent sehr vielseitig. Ich habe mich am Anfang meiner Karriere immer mit meinen Eltern irgendwas geguckt, da kam irgendeine Kollegin oder ein Kollege und dachte, guck mal, ist der schlecht. Und meine Frau, wieso? Mir gefällt was der macht. Der ist doch schlecht. Das würde ich heute nie, überhaupt nicht mehr machen. Ja, ich sage heute, das ist wirklich auch ganz oft eine Geschmacksfrage. Was finde ich gut? Was interessiert mich? Was will ich sehen und was nicht? Und gut und schlecht in den Kategorien würde ich in unserem Beruf nicht mehr so viel denken, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, wir leben hier jetzt gerade so im Sandra-Hüller-Zeitalter. Mhm.
Jetzt wissen wir es nicht. Verdammt. Jetzt wird es im April ausgestrahlt. Hat sie ihn jetzt oder hat sie ihn nicht?
Das wissen wir jetzt noch nicht.
Das wissen wir noch nicht.
Genau. Oh, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, sind sie gerade 40 geworden, dann wissen wir das auch. Ja.
Dann wissen wir das ja.
Ist dieser runde Geburtstag irgendwas, was Sie beschäftigt?
Na, ich fahre weg. Also ich entgehe dem, weil ich tatsächlich, ich gebe das zu, ein bisschen Respekt davor habe. Aber ich weiß, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich weiß gar nicht so richtig, warum. Auch wieder, dass ich bin ja wirklich eher gefühlsbetont, deswegen hinterfrage ich das jetzt auch gar nicht. Ich merke das so ein Krummeln, wenn ich an diese Zahl denke und habe mich entschieden, keine Party zu machen, was vielen meiner Freunde aufgestoßen ist, ich entschuldige mich in aller Form, sondern fahre mit der Familie 4 Tage nach Rom, weil ich noch nie in Rom war, lustigerweise. Und wir fahren danach mit dem Nachtzug zurück, mit einem eigenen Abteil, habe ich auch noch nie gemacht.
Das ist total schön. Ich fahre häufiger mal nach Italien und ich fahre mit dem Nachtzug und es ist super schön.
Sag ich doch.
Machen Sie
und das wollte ich immer mal machen. Und ich liebe Italien. Rom ist eine der wenigen. Ich war mit der Schaubühne echt überall. Und in Rom eben nicht, auch privat noch nie. Und in Italien eigentlich überall, sogar in Sizilien, aber noch nie in Rom. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf. Das ist mein Geschenk. Das schenken mir jetzt alle Freunde zusammen, krummelnd, weil sie eigentlich eine Party wollten. Die verweigere ich.
So, jetzt komme ich jetzt nochmal um die andere Runde. Sie sind 40 geworden oder werden 40. Ja. Das heißt auch, dass Sie 20-jähriges Berufsjubiläum haben. Sind Sie zufrieden mit der Wahl?
Ja, sehr. Also, was ich am Anfang aber auch gesagt habe, ich habe wahnsinniges Glück gehabt und habe immer noch Glück. Also mir ging es dieses Jahr wieder so, dass ein Projekt dann nach Agnieszka Holland, da dachte ich, Agnieszka Holland, das reicht dieses Jahr, das ist so super, das ist so ein Glück. Und danach war ich im Casting für etwas anderes, das hätte auch noch geklappt. Und da habe ich zu meiner Agentin, die auch eine sehr enge Freundin ist, die Anne, gesagt, das ist jetzt auch egal. Also wenn das nicht klappt, ist Wurst, weil es läuft gerade so toll und dann hat man nicht Glück. Und jetzt habe ich schon wieder Glück gehabt. Ich bin mir meines Glückes sehr bewusst und bin sehr demütig und danke wem auch immer und was auch immer, dass ich das machen darf. So. Und ich nehme das nicht selbstverständlich.
Mhm. Sebastian Schwarz ist zu Gast, war zu Gast. Letzte Frage, Herr Schwarz. Ist es schön, Sebastian Schwarz zu sein?
Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube, das müssen Sie ja die anderen fragen.
Ich frage es ja Sie, ob es für Sie schön
für mich,
ist.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich freue mich, mich zu sehen, mich selber zu treffen und manchmal nicht, so wie das vielleicht oft ist im Leben oder bei Leuten. Ich empfinde manchmal es gibt so ein paar Züge an mir, die ich gerne jetzt mit 40 vielleicht doch in eine andere Richtung lenken würde. Mal gucken, ob mir das gelingt.
Mit dem Nachtzug vielleicht.
Mit dem Nachtzug, genau.
Den Zug mit dem Nachtzug umlenken.
Richtig, genau.
Das machen wir. Und darauf eine Blutwurste.
Darauf eine Blutwurst. Ich danke Ihnen sehr. Es hat viel
Vielen Dank,
Spaß
Sebastian.
Gemacht.
Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ab Dienstag, Mord mit Aussicht, müssen wir nochmal sagen.
Ja,
Heino bitte. Fuß, es geht nicht um die Leiche. Es geht gar nicht um die Leiche, sondern es geht um die Lebenden und wie sie miteinander leben.
Das haben Sie so schön gesagt. Vielen Dank.
Und ich revanchiere mich damit, dass ich nochmal kurz sage, dass Sie dieses schöne Gespräch mit Sebastian Schwarz wie alle unsere Sonntagsbrunch-Sendungen in der ARD-Audiothek finden können. Zum Hören und immer wieder hören kann ich empfehlen. Jeden Sonntagmittag frisch. Immer montags gibt es dann unseren aufgefallenen Kulturpodcast, den ich Ihnen auch ans Ohr legen kann. So, und damit nochmal danke, Sebastian Schwarz, auch wenn wir uns nicht gegenüber sitzen konnten. Kommen Sie gut nach Hause.
Danke, Sie auch. Vielen Dank. Ich fand es wirklich, Sie sind so aufgeräumt und so vorbereitet. Das fand ich ganz, ganz schön. Vielen Dank dafür. Wirklich.
Danke, gleichfalls.
Meine ich ganz ernst.
Das war sehr schön.
Ganz
toll. Danke. Hat sich auch gut angefühlt für mich.
Ich danke Ihnen sehr. Tschüss. Liebe Grüße nach Dresden. Danke.
Ja, ja, es ist nicht so schönes Wetter gerade, aber.
Bei uns
ja,
schon.
Ja, genau. Ich hörte es. Sie sprachen vom sonnigen Berlin und ja, ich dachte, genau. Ja, die haben es wieder. Und wir.
Schicke ich Ihnen ein bisschen.
Danke.
Gedanken.
Los, Sonne.
Ja, genau. Schönen Nachmittag Ihnen.
Danke, gleichfalls. Dank. Tschüss.
Tschüss.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.